Rehabilitation, Rehabilitation, Rehabilitation. Ich glaube, jetzt habe ich es. Also, Reha ist heute unser Thema, das wir zusammen mit der Deutschen Rentenversicherung Bund besprechen. Und dabei klären wir, was die Rentenversicherung mit Reha zu tun hat und was heute möglicherweise anders ist als vielleicht vor 50 Jahren. Hashtag Tango und Fango oder gar zu Bismarcks Zeiten. Und wir gehen solchen Fragen nach wie: Ist Reha wie eine Kur? Was ist ein Durchhalter? Und was muss eigentlich alles in meinem Reha-Antrag stehen? Heute mit einer Reihe von Gästen bei Arbeit trifft Gesundheit, dem arbeitsmedizinischen Podcast für Beschäftigte, Arbeitgebende, personalverantwortliche Führungskräfte, betriebliche GesundheitsmanagerInnen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und alle, die sich für gesunde Arbeit interessieren.
Arbeit trifft Gesundheit.
Der arbeitsmedizinische Podcast.
Mit Susanne.
Und Lukas. Heute mit dem Thema Rehabilitation. Zurück mit neuer Kraft. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu unserer neuen Folge von Arbeit trifft Gesundheit. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir haben heute Gäste. So viele Gäste hatte ich noch nie im Podcast gleichzeitig. Unter anderem Frau Dr. Vera Stich-Kreitner, das ist die Fachärztin für Arbeitsmedizin und Allgemeinmedizin, unsere heutige arbeitsmedizinische Expertin. Susanne ist heute nicht dabei, dafür Vera. Einen wunderschönen guten Tag. Du bist auch Präsidiumsmitglied im VDBW. Hallo.
Hallo, Lukas.
Und unsere weiteren Gäste sind Frau Dr. Blichmann und Herr Dr. Jaster von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo. Hallo. Schön, dass wir da sein können.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns über das Thema Rehabilitation zu sprechen. Bevor wir jetzt genauer auf das Thema eingehen, stellen Sie sich doch gerne mal vor und Ihre Aufgaben in der Deutschen Rentenversicherung Bund.
Ja, also mein Name ist Markus Jaster. Ich bin der Abteilungsarzt der Abteilung Prävention und Rehabilitation beim größten deutschen Rehabilitationsträger, der DRV Bund. Und meine Aufgabe in der Abteilungsleitung ist im Prinzip die, dass jeder Versicherte und jede Versicherte, die bei uns einen Antrag stellt, egal ob an Tisch 3 oder an Tisch 97, gleich richtig behandelt wird und dass die Prüfung anhand des biopsychosozialen Modells für diejenigen, die reha-bedürftig sind, tatsächlich auch zu einer Bewilligung führt.
Ja, dann übernehme ich mal. Mein Name ist Beate Blichmann. Ich bin seit 2014 bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, seit 2017 Dezernatsärztin. Das heißt, ich leite hier ein Team von ärztlichen Kolleginnen im Bereich der Abteilung Prävention und Rehabilitation und bin zur anderen Hälfte hier Bereichsleiterin für das Team Ausbildung und Talentförderung. Das heißt, dass die hehren Ziele, die mein Chef hat, Herr Dr. Jaster, dass sie alle möglichst gleich entscheiden, obliegt mir dann in der tatsächlichen Durchsetzung beziehungsweise in der Schulung der KollegInnen. Und ja, außerdem bin ich seine Vertreterin und freue mich, heute hier sein zu können.
Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Auch natürlich an Vera, dass du uns heute unterstützt mit deiner arbeitsmedizinischen Expertise.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch das erste Mal dabei tatsächlich und ich glaube, es ist schon eine kleine Herausforderung, so mit 3 Interviewpartnern. Aber das wird schon funktionieren.
Ja, denke ich auch. Das kriegen wir hin. Ich glaube, wir können auch direkt in das Thema hineingehen, Rehabilitation, insbesondere im Arbeitskontext. Was ist damit gemeint, Herr Dr. Jaster?
Die Rehabilitation ist ja unser Flaggschiff der Teilhabeleistungen. Wir tragen zwar in der Rentenversicherung natürlich im Namen das Thema Rente und zahlen natürlich an die Altersrentnerinnen und Altersrentner Renten aus, aber bei uns im Bereich der Abteilung Prävention und Rehabilitation ist unser großes Ziel, Menschen im Arbeitsleben zu halten und Menschen, die chronische Erkrankungen haben, die aufgrund der damit einhergehenden Funktionsstörungen deren Aktivität einschränken und die Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben gefährden, dass wir die mit der Rehabilitationsleistung wieder ins Erwerbsleben fit machen beziehungsweise im Erwerbsleben halten können.
Die Rehabilitation ist ein multimodales, interdisziplinäres Therapiekonzept, was wir sehr kompakt im somatischen Bereich über 3 Wochen anbieten, wo wir halt die Möglichkeit haben, ergänzend, ich sag mal parallel zur ambulanten Behandlung hier die Versicherten wieder fit zu machen für den Beruf, die Wiedereingliederung zu gewährleisten, beziehungsweise den Erhalt der Erwerbsfähigkeit zu sichern.
Es gibt ja auch ambulante Reha, ne? Also es ist ja nicht nur stationäre Reha. Sie hatten gerade gesagt, somatisch vielleicht für alle, also das sind die körperlichen Beschwerden in Abgrenzung zu dem psychischen, da dauert es ja manchmal ein bisschen länger, die Reha, ne?
Genau, und wenn wir sagen ambulant, meinen wir eigentlich ganztagsambulant. Also das ist bei unseren Leistungen eigentlich generell der Fall, dass die mindestens 6 Stunden am Tag und 5 Tage die Woche dauern, weil wir am Ende dieser Leistung natürlich auch eine Leistungsbeurteilung machen müssen. Das heißt, wir müssen die Menschen schon eigentlich fast ganztägig sehen, um das wirklich gut einschätzen zu können. Ja. Und zur psychosomatischen Rehabilitation, wenn ich das noch kurz sagen darf, da haben Sie recht, die dauern länger, die dauern regelhaft 5 Wochen. Und da ist es tatsächlich so, dass die Rentenversicherung in diesem Jahr die Leitlinien gerade etwas verschärft hat, dass wir tatsächlich eine ambulante Vorbehandlung regelhaft erwarten und dass dann diese ganztagsambulante oder stationäre psychosomatische Rehabilitation dann eine Ergänzung ist, wenn die Vorbehandlung abgeschlossen ist.
Oder nicht ausreicht zur Stabilisierung.
Genau. Also das ist sozusagen nochmal das Top-on, um nochmal den Therapieerfolg ein bisschen zu optimieren.
Wann bist du denn als Betriebsärztin mit dem Thema Rehabilitation konfrontiert?
Naja, also tatsächlich ist ein Anlass, bei dem das Thema Reha häufig auf den Tisch kommt, die Wiedereingliederung am Arbeitsplatz. Wenn also Beschäftigte kommen, zum Beispiel im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements zu einem Gespräch und man stellt fest, dass Reha-Bedarf ist, der hausärztlich noch nicht geprüft wurde, dann kann ich das auch als Betriebsärztin initiieren und sogar den Antrag stellen. Aber auch wenn Beschäftigte nach einer Reha wieder an den Arbeitsplatz kommen, da gibt es ja immer einen sehr schönen Bericht in der Regel, wenn die den dann mitbringen oder man bekommt ihn ausgehändigt, in dem auch das Leistungsprofil aufgeführt ist, dann kann man da auch sehr gut mitarbeiten, um die Menschen bei der Wiedereingliederung zu begleiten. Das sind eigentlich die wesentlichen Punkte. Oder manchmal stellt man auch fest, gerade bei psychischen Problemen, man kann ja auch eine Reha aus Arbeitsfähigkeit heraus beantragen. Also es ist ja nicht so, dass das immer nur dann stattfindet, wenn Leute arbeitsunfähig sind, sondern auch wenn Leute noch arbeiten, aber man das Gefühl hat, die Arbeitsfähigkeit ist bedroht, dann kann man ja auch eine Reha beantragen. Und auch das ist etwas, was schon vorkommt. Gerade auch bei psychischen Problemen, ne? Wenn die Leute ja oft lange arbeiten, bis sie ausfallen.
Wie ist da also der Ablauf? Also fällt mir das als Beschäftigter selbst auf und ich kann dann sagen, ich brauche jetzt eine Reha oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also prinzipiell sagen wir immer, der Versicherte oder der Antragsteller, der Arbeitnehmer ist Herr des Verfahrens. Also es ist ein Antragsverfahren. Also Reha kann nicht verordnet werden von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, sondern der Versicherte muss selbst den Antrag stellen und die ärztlichen Kollegen sind beratend tätig. Also sie können dem Versicherten darauf hinweisen, dass er die Möglichkeit hat, einen Reha-Antrag zu stellen. Und vor allen Dingen müssen sie durch medizinische Unterlagen diesen Antrag unterstützen. Denn wir brauchen letzten Endes nicht nur den Wunsch des Versicherten, ich hätte gerne eine Teilhabeleistung, sondern wir brauchen natürlich medizinische Unterlagen, die uns möglichst darauf hinweisen, aha, warum liegt hier eine erhebliche Gefährdung der Erwerbsfähigkeit vor und kann halt eben diese durch Leistung zur medizinischen Rehabilitation wieder gebessert werden. Und die Reha-Leistungen, die wir anbieten, die sind für uns auch fachspezifisch. Das heißt, wir müssen halt irgendwo gucken, okay, braucht er jetzt tatsächlich eine Reha, weil er chronische Rückenschmerzen hat, also im Bereich der Orthopädie und oder aber sind die psychosomatischen Einschränkungen vielleicht im Vordergrund und eine psychosomatische Reha ist indiziert.
Und Frau Dr. Stich-Kreitner hatte vorhin noch zwei wirklich wichtige Dinge gesagt. Erstens, dass wir bei der Rehabilitation möglichst früh sein wollen. Das heißt, wir wollen gerade nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und Erkrankungen sich chronifiziert haben, sondern man kann tatsächlich, auch wenn man noch arbeitet und arbeitsfähig ist, eine Rehabilitation, wenn die Erwerbsfähigkeit oder die Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben gefährdet ist, beantragen. Also da sind wir auch sehr d'accord, dass wir möglichst frühzeitig Rehabilitation machen. Und der zweite Punkt ist natürlich der, dass die heutige Arbeitswelt vor allem psychomentale Belastung mit sich bringt. Ja, also das ist anders als in Bismarcks Zeiten, als die Sozialgesetzgebung in Deutschland gebahnt wurde. Da waren es ja vor allem körperliche Tätigkeiten. Und heute sind es die psychomentalen Belastungen in der modernen Dienstleistungsgesellschaft. Und deshalb haben wir nicht nur die psychosomatische Rehabilitation 5 Wochen, wo halt eine ambulante Vorbehandlung regelhaft erwartet wird, sondern wir haben auch in den somatischen, also zum Beispiel bei der Orthopädie, Rehabilitationskonzepte, die dann 4 Wochen dauern, in denen die psychologische und psychomentale Therapie der Versicherten eine große Rolle spielt. Deshalb dauern die dann auch 1 Woche länger. Also dieses Thema psychomentale Belastung versuchen wir auch bei den normalen somatischen Rehabilitationen aufzugreifen, weil das ein wirkliches Thema ist heutzutage.
Genau, und das nennt sich dann verhaltensorientierte Rehabilitation.
Den Antrag müssen ja die Beschäftigten selber stellen. Also das ist auch ein Punkt, was mir manchmal schon vorgekommen ist, dass ich einfach die mit dem Link für den Antrag versorgt habe. Ja, weil für manche ist es eine Hürde, überhaupt den Antrag zu finden. Es gibt natürlich auch bei der Rentenversicherung, es gibt ja Beratungsstellen, es gibt auch bei den anderen Sozialleistungsträgern inzwischen Beratungsstellen dazu. Aber manchmal ist es so, dass ich gesagt habe, hier ist der Antrag, das müssen Sie stellen, und dann muss der Arzt, der Hausarzt, der Facharzt oder auch der Betriebsarzt, die Betriebsärztin muss eben noch diesen medizinischen Bericht, vielleicht mit dem Arbeitsplatzprofil dazu, erstellen, und dann wird die Sache rund. Aber der Antrag muss natürlich durch den Beschäftigten selber gestellt werden, und das ist immer die erste Hürde, die genommen werden muss, ne?
Da sind wir als Rentenversicherung natürlich mittlerweile, wie viele andere Sozialleistungsträger, auch sehr digital unterwegs, ne? Also man kann halt, wenn man es bei Google oder sonst irgendwo in der Internetplattform eingibt, Deutsche Rentenversicherung, Reha-Antrag, dann wird man natürlich gleich auf die Seiten gelenkt, geleitet, wo man die Anträge dann auch runterladen kann oder und auch digital stellen kann.
Ja, oder man schaut bei uns in den Shownotes, da werden wir euch die wichtigsten Links hinterlegen. Aber ich gehe noch mal vielleicht 2, 3 Schritte, nee, nicht 2, ein Schritt reicht zurück. Sie hatten es vorhin schon angedeutet, also diese Rehabilitation funktioniert gewissermaßen auch präventiv. Und das Ziel ist, wenn ich das richtig verstehe, die Beschäftigungsfähigkeit zu sichern, oder?
Genau. Also es gibt ja immer verschiedene Begrifflichkeiten, Definitionen und Beschreibungen von ähnlichen Sachverhalten. Also bei uns in der Rentenversicherung geht es nicht so sehr um Arbeitsunfähigkeit. Man kann ja auch einen Schnupfen haben, ist kurz arbeitsunfähig und arbeitet dann weiter, sondern bei uns geht es immer um die Frage der Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben. So. Und die kann halt sowohl erheblich gefährdet sein, wenn man noch arbeitet, das Stichwort Durchhalter. Und die wollen wir natürlich genauso unterstützen, wie jemanden, der eine chronische Erkrankung hat, die und schon AU geworden ist. Ja. Also von daher ist das Thema Arbeitsunfähigkeit für uns nicht so handlungsleitend wie die Frage, ist seine Leistungsfähigkeit erheblich gefährdet? Und dafür sind genau die Punkte wichtig, von denen Frau Dr. Stichkaitner auch schon einen sehr wichtigen angesprochen hatte, nämlich wenn jemand eine Wiedereingliederung hat und schafft die nicht. Ja? Also das sind für uns wesentliche Punkte, dass wir dann wirklich sehen, oh, Alarmglocken und eigentlich schon sozusagen auf dem geistigen Gedanken Bewilligung sind. Und das ist für uns auch wichtig heute, dass klar wird für die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte und eigentlich alle, die einen Befundbericht ausfüllen, das muss keine Promotionsschrift werden, sondern das Wichtige muss drinne stehen. Das können wenige Worte sein, aber so, dass wir nachvollziehen können und den Versicherten mit den Augen der Kolleginnen und Kollegen vor Ort sehen. Denn wir haben ja nur sozusagen sekundäre Unterlagen, den Befundbericht, aber dass das für uns kein Reha-Verhinderungsinstrument wird, sondern dass da die wichtigen Informationen drin stehen, dass wir das nachvollziehen können und dann auch bewilligen können.
Also ich denke, dass gerade der Vorteil der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte ist, dass sie die Arbeitsbedingungen kennen und die auch also wirklich aus erster Hand schildern können in dem Antrag, also in dem ärztlichen Bericht zum Reha-Antrag. Und die Hausärztinnen und Hausärzte, die ja ganz wichtige Partner sind, auch im Reha-Verfahren, und ich denke auch immer noch die meisten Reha-Anträge natürlich stellen, weil sie die Patientinnen und Patienten medizinisch betreuen und das natürlich auch im Schirm haben, aber die kennen natürlich die Arbeitsbedingungen in der Regel nur aus den Schilderungen der Beschäftigten, die dort
Ja.
Patientinnen und Patienten sind.
Lass uns mal was trinken. Thank you. Reich mir mal den Tee.
Wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass das Wichtigste in diesem Antrag drinstehen muss. Was würden Sie denn sagen? Was sind so die wichtigen Punkte, die auf jeden Fall drinstehen sollten?
Da die Prüfung auf unserer Seite sich anhand des biopsychosozialen Modells ergibt, wären die vier wichtigen Elemente, die dort Teil sind, auch wichtig aufzutauchen. Das erste ist erstmal die Diagnose. Damit geht's los, denn letztendlich brauchen wir auch irgendwo eine Allokation, also eine Zuweisung, ob das jetzt ein orthopädisches Haus wird und oder ein Herz-Kreislauf-Haus. Die Diagnose alleine ist aber natürlich nicht für uns handlungsleitend, weil wir natürlich keine Zufallsbefunde im MRT rehabilitieren wollen. Das heißt, die Diagnose muss verknüpft sein mit einer gewissen daraus resultierenden Funktionseinschränkung. Und aus diesem Tandem, Diagnose und Funktionseinschränkung, können wir schließen, dass die Aktivität des oder der Antragstellerin eingeschränkt ist. Und wenn sich diese Aktivitätsminderung auf die Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben bezieht, dann sind wir also mit unseren Leistungen entsprechend des Sozialgesetzbuches 6 zuständig und würden diese Leistungen dann auch dem oder der Antragstellerin zukommen lassen.
Genau, und wenn die Diagnose und Funktionseinschränkungen halt eben nicht, wir sagen immer so, sonnenklar sind, sprich nahe am AHB-Indikationskatalog liegen, wo wir schon verschriftet haben, bei dieser Erkrankung und dieser durchgeführten Therapie ist ein Reha-Bedarf gegeben, dann sind es natürlich gerade die Dinge, die Frau Stich-Kreitner und ihre Kolleginnen mit anführen, halt eben die Kontextfaktoren. Ne? Also welche beruflichen Anforderungen liegen vor, welche sozialen Umstände sind noch gegeben, sind pflegende Angehörige, kleine Kinder, die noch betreut werden müssen, die spielen dann halt eben eine Rolle, um halt zu gucken, ob eine Reha gewährt werden kann oder nicht.
Tja, dann stelle ich mir jetzt vor, also es ist soweit, ich habe den Antrag ausgefüllt, alle wichtigen Informationen zusammengesammelt und an die Deutsche Rentenversicherung Bund geschickt. Wie geht's weiter?
Im Prinzip haben wir den Anspruch, innerhalb von 14 Tagen dem oder der Versicherten einen Bescheid zukommen zu lassen, in dem das Ergebnis unserer Prüfung mitgeteilt wird. Das heißt, dass dann der oder die Versicherte einen Bescheid kriegen würde, in dem hoffnungsfroherweise drin steht, als erstes, die Rehabilitation wird befürwortet und zweitens auch eine Auswahl von 4 Kliniken mitgeteilt wird, die sich der oder die Versicherte auswählen kann. Der Gesetzgeber möchte sozusagen die Eigenleistung des oder der Versicherten stärken, damit sie wirklich Experten in Sachen eigener Gesundheit werden. Und insofern weisen wir nicht mehr einfach irgendwie eine Klinik zu, wie vielleicht vor 10 Jahren oder in der Vergangenheit, sondern wir würden die 4 aus unserem Portfolio und unserer Reha-Zugangssteuerung bestmöglich geeigneten Kliniken zuweisen. Was heißt bestmöglich zugeeignet? Das ist ein Algorithmus hinterlegt, der sich speist aus Qualität der Einrichtungen, die wir im Rahmen unserer Qualitätssicherung ermessen haben, aus Entfernung und aus Aufnahmezeitmöglichkeit, dass die Versicherten nicht zu lange warten müssen. Und da würden sie die 4 bestgeeigneten Kliniken für ihre Indikation vorgeschlagen kriegen und könnten sich eine aussuchen. In den Antragsformularen ist allerdings auch die Möglichkeit, dass der oder die Versicherte eine Wunschklinik gleich äußert. Wenn die medizinisch passend ist und geeignet ist, dann würden wir sofort diese Wunschklinik bewilligen und dann halt nicht 4 Kliniken vorschlagen. Der oder die Versicherte kann sich ebenso wie der oder die Expertin im Gesundheitswesen, meistens halt Ärztinnen und Ärzte, Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, informieren. Wir haben eine extra Website www.meine-rehabilitation.de, wo sich Versicherte informieren können. Welche Indikation hat denn diese oder jene Klinik? Wie sieht die denn aus? Wo ist die gelegen? Wie sind die Qualitätspunkte? Wie rasch kann die aufnehmen? Und so weiter und so weiter. Und da kann sich nicht nur der oder die Versicherte informieren, sondern auch alle Expertinnen im Gesundheitssystem, die Versicherte beraten.
Das heißt, als Beschäftigter oder Betroffener habe ich dann diese Einrichtung, die mir zugewiesen wurde oder die ich mir rausgesucht habe, und dann startet mein Reha-Prozess, indem ich dorthin fahre, oder?
Genau.
Also Sie kriegen als erstes mal unsere Entscheidung mitgeteilt per Post und dann ist es so, dass die Reha-Klinik einen Aufnahmetermin mitteilt und dann zu diesem Aufnahmetermin sind meistens auch schon Infobroschüren, wie halt eben der erste Tag gestaltet ist, wie was für Besonderheiten in der Klinik sind und insofern gibt es halt zu diesen Informationsschreiben dann, wie gesagt, die Einladung und der Versicherte reist dann tatsächlich in die Klinik an zum Aufnahmetermin.
Das heißt, wir haben keinen Booking.com, in dem wir gleich einen Termin verordnen, per Ordre de Mufti. Wir produzieren ja auch keine Tische und Stühle, sondern wir haben es ja mit Menschen zu tun. Und die Reha-Klinik würde dann im persönlichen Gespräch mit dem oder der Betroffenen natürlich schon einen Terminvorschlag machen. Aber wenn da jetzt gerade Firmung, Taufe oder sonst was ansteht, könnte man das eventuell auch noch verschieben.
Wie ist das mit dem Arbeitsentgelt während der Reha? Die Menschen bekommen, sind mehr oder weniger arbeitsunfähig. Ist das
Genau, die kriegen
korrekt?
eine Lohnersatzleistung. Wir nennen das bei uns Übergangsgeld.
Ah ja, okay. Das heißt, das ist außerhalb des normalen Krankengeldes eine Zusatzleistung.
Genau, eine Lohnersatzleistung, was
Ja,
dann von
super.
uns übernommen wird.
Und in der Einrichtung sind dann die Betroffenen für einen festen Zeitraum oder gibt es da unterschiedliche?
Im Bereich der körperlichen Erkrankungen sind regelhaft 3 Wochen, bei Sinnesorganen mitunter auch 4 Wochen. Und im Bereich der Psychosomatik sind es regelhaft 5 Wochen. Die Kliniken haben auch die Möglichkeiten, je nach medizinischer Indikation auch mal eine Verlängerungswoche zu gewähren. Aber regelhaft sind, wie gesagt, diese festen Wochenzeiten. Und man kann sich das so vorstellen, dass dann nach dem Aufnahmegesprächen in den verschiedenen Abteilungen die Versicherten mehr oder weniger einen Stundenplan an die Hand bekommen, wo die verschiedensten Therapien oder therapeutischen Anwendungen aufgeführt sind. Und die nehmen sie dann war, wo natürlich dann auch zwischendurch immer wieder mal eine ärztliche Vorstellung stattfindet, wo geguckt wird, okay, ist das jetzt gut so, läuft das gut, muss was angepasst werden, geht irgendwas nicht in die richtige Richtung. Es werden auch Gespräche geführt, wo es darum geht, um die Rückkehr an den Arbeitsplatz, ob eventuell Hemmnisse gesehen werden, ob das halt schon direkt im Anschluss an die Reha möglich ist, ob vielleicht auch eine stufenweise Wiedereingliederung erforderlich ist. Diese kann halt auch zu Lasten der Rentenversicherung geführt werden nach 4 Wochen nach Abschluss der Reha-Leistung. Sollten es länger als 4 Wochen hin sein, kann es natürlich auch eine stufenweise Eingliederung werden, aber dann halt eben zu Lasten der Krankenkassen. Und sollte sich tatsächlich mal herausstellen, dass die zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht mehr erbracht werden kann, sondern nur noch Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, können wir natürlich als Rentenversicherung auch Leistung für Teilhabe am Arbeitsleben anbieten. Das sind dann so berufliche Gebiete, die können sehr vielschichtig sein, von Qualifizierungsmaßnahmen bis halt eben zu Ausstattung am Arbeitsplatz oder Umschulung im besonderen Falle zur Sicherstellung, dass eine berufliche Arbeit wieder aufgenommen werden kann.
Man sieht daran, dass das tatsächlich ein Stundenplan ist, den die Versicherten für die 3 Wochen mitkriegen. Und auch aus der Tatsache heraus, dass wir bereits gesagt haben, dass die ambulanten ganztägig ambulante Rehabilitationsleistungen sind, dass das also schon auch die Rehabilitation die Betroffenen fordert. Ja, also das ist nicht wie vor 50 Jahren Tango und Fango oder so, oder ich fahre an die See und lege mich an den
Okay.
Strand und schaue den Löwen zu oder irgendwie sowas. Ja, sondern das ist schon harte Arbeit eben auch, wo die Versicherten gefördert und gefordert werden, um dann auch wieder leistungsfähig zu sein.
Genau, es ist keine Kur, ne?
Genau.
Ich denke, es geht ja auch darum, letztendlich die Arbeitsfähigkeit zu verbessern. Idealerweise, ja, es werden ja nicht alle arbeitsfähig und entlassen, aber manche noch arbeitsunfähig. Aber Ziel ist natürlich, danach die Arbeit wieder aufzunehmen. Und ich denke,
Genau.
es ist auch ein wichtiges Instrument, um einfach mal medizinisch die Leute zu begleiten und zu schauen, was können die überhaupt noch, ne? Es ist was anderes, ob man die mal so 2, 3 Stunden sieht im Rahmen der Begutachtung oder wirklich über Wochen immer wieder erlebt in verschiedenen Situationen. Ich denke, das ist dann auch die große Chance, wirklich zu schauen, zu was sind die Beschäftigten noch in der Lage, ne?
Das erinnert mich also die Antworten jetzt an 2 Folgen, die wir schon hatten. Einmal Folge 11 zum betrieblichen Eingliederungsmanagement und letzte Folge erst Thema Leistungswandlung. Vera, gehören diese Themen zusammen?
Ja, natürlich. Also häufig passieren ja Leistungswandlungen durch eine Erkrankung. Und das sind natürlich Rehabilitation und Eingliederung und auch betriebliches Eingliederungsmanagement, was ja verpflichtend ist nach 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit. Auch das kann man, glaube ich, also zumindest als Angebot vom Arbeitgeber, das kann man nicht oft genug sagen, weil das immer noch nicht durchgehend gelebt wird. Das sind sehr, sehr wichtige Instrumente und ich glaube auch aufgrund des demografischen Wandels und einer zunehmend älteren Beschäftigungsbevölkerung im Moment noch auch immer wichtiger. Ja, weil natürlich die chronischen Erkrankungen, die schweren Erkrankungen tatsächlich schon auch ein Thema großteils des höheren Alters sind, nicht nur, aber doch im höheren Alter häufiger vorkommen. Insofern denke ich, werden diese Themen in Zukunft, sind sie schon sehr wichtig und werden noch wichtiger werden.
Vera, was würdest du denn sagen in diesem Prozess der Rehabilitation und möglicherweise Wiedereingliederung? Worauf sollten insbesondere Arbeitgebende und Personalverantwortliche achten?
Ja, idealerweise sollten die auch so ein bisschen wissen, welche Möglichkeiten es gibt, um Menschen mit Einschränkungen zu begleiten oder wo man sie hinschicken kann. Wobei ich sagen muss, wenn es ein betriebliches Eingliederungsmanagement gibt in einem Unternehmen, dann gibt es in der Regel dort auch Ansprechpartner, die sich mit diesen Themen auskennen. Aber auch so ein bisschen zu sensibilisieren dafür, fürsorglich Beschäftigte anzusprechen und zu sagen, hier möchtest du dich mal beim BEM-Beauftragten melden oder das kann man ja auch unabhängig von diesen 6 Wochen machen oder möchtest du dich mal beim Betriebsarzt vorstellen und oder möchten Sie sich mal beim Betriebsarzt vorstellen und vielleicht beraten lassen, was es alles gibt. Ich sehe, es gibt vielleicht, na nicht Probleme, sollte man natürlich nicht sagen, das wird dann gleich wieder als problematisch empfunden, aber Ihnen könnte Unterstützung gut tun und sowas. Das sind so Sachen, ja, da sollten die Vorgesetzten natürlich idealerweise so ein bisschen Händchen für haben. Da habe ich das leider nicht selten, ja, weil natürlich ein Vorgesetzter ganz andere Dinge noch zu tun hat, als jetzt sich um jeden einzelnen Beschäftigten mit seinen Befindlichkeiten zu kümmern. Aber der Beschäftigte ist ja das wertvollste Gut eigentlich des Unternehmens, ne? Und insofern sagen wir natürlich, es ist ja sehr wichtig, dass sich Vorgesetzte auch um diese Themen kümmern und so ein bisschen über den Tellerrand fürsorglich hinausblicken, weil letztendlich, wie Herr Jasser ja schon gesagt hat, je früher, desto besser. Ja? Also wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist und eine chronische Erkrankung da ist, gerade auch im psychischen Bereich, dann ist es viel schwieriger, die Leute wieder in den Arbeitsprozess zu finden. Wenn sie mal arbeitsunfähig sind, längere Zeit arbeitsunfähig sind, je länger, desto schwieriger. Das heißt, eigentlich ist es gut, wenn man frühzeitig hinguckt. Ne? Auch das wird nicht immer von den Beschäftigten so angenehm aufgenommen. Ne? Wenn dann werden der Vorgesetzte sieht, ich sehe bei Ihnen Unterstützungsbedarf. Das will ja eigentlich keiner. Aber eigentlich ist es nur zum Wohl von allen. Ne? Und es ist ja keine
Absolut.
Schande, wenn man Unterstützung benötigt. Es ist einfach normal im Leben, dass es mal hoch und mal runter geht. Ja.
Und was wir uns von der Rentenversicherung Bund wünschen würden, was jede Arbeitnehmerin und jede Arbeitgeberin und jeder Arbeitgeber wissen sollten und auch alle, die Personalverantwortung vertragen, dass wir starker Partner sein wollen, der eben gemeinsam ihnen diese Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben aufrechterhält. Und insofern freuen wir uns ja, dass wir heute hier sein können und der Deutschen Rentenversicherung Bund, wenn auch nicht ein Gesicht, aber dann doch eine Stimme geben können und auch als Ansprechpartner in Zukunft für Sie da sein wollen. Und das sind nicht nur wir aus ärztlicher Sicht, Frau Dr. Blichmann und ich, sondern das sind natürlich auch Angebote, die wir als Rentenversicherung haben, wie der Firmenservice, der ja vor Ort bekannt sein wird und auch eben Sie verwaltungsseitig und auch organisatorisch unterstützt.
Das ist sozusagen eine Ansprechstelle, wo ich mich als Unternehmen, als Firma informieren kann.
Genau, der Firmenservice sind im Prinzip Kolleginnen von der Rentenversicherung, die in die Firmen gehen und die Leistungen, die wir anbieten, ich sage mal, publik machen, vorstellen. Genau, das ist ja nicht nur die Reha, die wir hier haben, sondern halt eben auch Präventionsleistungen, ne? Also viele kennen ja schon unsere Internetseite www.rv-fit.de, wo Präventionsleistungen auch beantragt werden können, die ja sehr niederschwellig sind, aber halt eben dafür sorgen sollen, dass halt möglichst die Versicherten beziehungsweise die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen möglichst lange gesund und fit am Arbeitsleben teilnehmen können. Und diese ganzen Leistungen, das ist wie gesagt ein großes Portfolio, was die Rentenversicherung anbietet, das können halt eben die Kollegen aus dem Firmenservice in den Betrieben vorstellen und halt eben auch den, ich sage mal, Vorgesetzten vorstellen und allen, die daran interessiert sind, damit halt eben die Leistungen, die wir haben, auch zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen kommen.
Ja, ich glaube, dieses RV-Fit, das ist auch nochmal wert, dass man das nochmal betont. Das ist ja eine Präventionsleistung. Also Reha ist ja, wenn Sie wollen, Tertiärprävention auch, aber sind schon sehr, sehr weit fortgeschrittene Beschwerden. Bei der RV-Fit ist noch kein Reha-Bedarf da, sondern Menschen haben schwierige Arbeitsbedingungen und können über die Rentenversicherung sozusagen ihre Fitness, ihre körperliche und geistige, psychische Fitness stärken. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Programm. Es gibt natürlich ein bisschen, ich glaube, ein paar Ausfalltage. Aber vom Effekt her lohnt es sich auf jeden Fall. Ich glaube, es wird auch zunehmend mehr gebucht von den Firmen, habe ich gehört.
Ja.
Und da lohnt es sich für die Firmen auch, also einfach mal unabhängig von konkreten Einzelfällen mit dem zuständigen Firmenservice. Die sind ja lokal in den Bundesländern, glaube ich,
Genau.
verankert, ne? Kontakt aufzunehmen. Also ich habe auch schon erlebt, dass die mal bei Gesundheitstagen dabei waren in Firmen, einfach mal ihr Angebot vorgestellt haben. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was noch mehr Bekanntheitsgrad auch erlangen kann.
Gut, dass wir heute drüber reden.
Genau.
Ja. Was würden Sie gerne noch ergänzen wollen? Haben Sie noch Botschaften?
Also uns wäre wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer wissen, dass die Rentenversicherung mit Teilhabeleistungen und unser Flaggschiff ist nun mal die Rehabilitationsleistung, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützt, um ihre Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben zu erhalten oder wiederherzustellen. Das Zweite, was wir aber auch schon angesprochen hatten, ist, dass die Rehabilitation im Bereich des SGB VI, also Sozialgesetzbuch VI und Rentenversicherung, eine Antragsleistung ist. Das heißt, der oder die Versicherte müsste schon diesen Antrag stellen. Sie kann natürlich unterstützt werden. Und da sind uns Expertinnen und Experten im Gesundheitssystem immer sehr lieb. Und das sind nun häufig Ärztinnen und Ärzte und insbesondere Betriebsärztinnen und Betriebsärzte. Und wir haben schon darüber gesprochen heute, dass das also wichtig ist, dass wir uns darüber austauschen, welche Informationen brauchen wir im Befundbericht über das biopsychosoziale Modell und über die Gegebenheiten vor Ort am Arbeitsplatz, haben wir heute schon gesprochen. Und das Dritte, was mir auch wichtig ist, ist, dass die Versicherten also in gewisser Weise ein Mitspracherecht haben, was die Wunschklinik angeht, weil sie sollen ja Expertinnen und Experten in Sachen eigene Gesundheit werden. Und die entsprechende Internetseite haben wir schon genannt, meine-rehabilitation.de.
Perfekt.
Ja, mir wäre noch wichtig, dass also tatsächlich dieses Thema Reha als Chance wahrgenommen wird, auch von den Beschäftigten, ja, und auch wieder von den Vorgesetzten. Also es ist ja keine klassische Arbeitsunfähigkeit, sondern es dient dem Erhalt oder dem Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit. Also letztendlich profitiert der Betrieb davon, ne? Und ich habe immer erlebt, dass auch Beschäftigte sagen, da bin ich ja 3 Wochen wieder nicht da, ne? Und was sagt denn mein Vorgesetzter da? Also es ist eben was anderes als eine klassische AO, ne? Und ich denke, wenn die Indikation richtig gestellt wird und das wird ja an verschiedenen Stellen geprüft und das Verfahren gut läuft, dann profitieren alle davon, ne? Und auch das ist etwas, was, glaube ich, muss sich manchmal in den Köpfen noch ein bisschen was verändern sollte, ja.
Ja, sehr schön. Vielen Dank für diese Zusammenfassung und die Hinweise. Ich glaube, heute haben wir einen guten Überblick schaffen können zum Thema Rehabilitation, gerade im Arbeitskontext, in Verbindung natürlich mit der Arbeitsmedizin. Ich bedanke mich bei Frau Dr. Blichmann und Herrn Dr. Jaster von der Deutschen Rentenversicherung Bund und natürlich bei dir, Vera. Vielen Dank. Schön, dass Sie dabei waren.
Sehr gerne, es war sehr angenehm. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ich fand es auch spannend und wirklich sehr schön. Danke, Lukas, und danke,
Sehr
Frau
gerne.
Blichmann, Herr Jasse.
Hallo Susanne, Mensch, das war eine spannende Folge, oder?
In der Tat.
Aber eine Frage hätte ich da noch. Jetzt ist es in den Nachrichten immer öfter oder in letzter Zeit ganz viel wird diskutiert über das Thema Rente, Renteneintrittsalter und ich sehe gerade die letzten Nachrichten, da geht es ganz konkret um die Rente ab 70. Meine Frage an der Stelle ist, Susanne, kann man mit 70 überhaupt noch arbeiten?
Ja, Lukas. Das Thema Rente und die Diskussionen darum herum, die ja aus vielen Richtungen wieder immer wieder aufgebracht werden, ne? Das wissen wir beide ja, glaube ich, auch ganz gut, du und ich. Das wird ja aus einem anderen Aspekt her rausentwickelt und auch getrieben. Darüber wollen wir aber ja heute gar nicht reden, sondern es geht ja grundsätzlich mal um die Frage, wie lange kann der Mensch eigentlich arbeiten und kann er mit 70 noch arbeiten? Meine kurze, knappe Antwort wäre, ja, warum denn eigentlich nicht? Und dann kommt der zweite Teilsatz, wenn, und das sind also sozusagen die Bedingungen und die Voraussetzungen, die geschaffen werden müssten, damit das möglich ist. Ja, und ich glaube, wir müssen eben auch immer darüber nachdenken, ne? Kann man also bestimmte Dinge ganz einfach verordnen oder müssen wir einfach stärker in den Austausch gehen?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, erstmal zu schauen, was überhaupt möglich ist. Weil, also, wir können ja so lange das Renteneintrittsalter nach oben schieben, wie wir wollen. Wenn die Leute innerhalb ihres Erwerbslebens
innerhalb ihres gesamten Lebens gesundheitlich gar nicht in der Lage sind, so lange zu arbeiten, oder?
Das ist ein wichtiger Punkt, der ja auch immer wieder angebracht wird, ne? Die berühmte Diskussion um die Dachdecker, ja, das wird ja immer als Beispiel herangezogen und es wird ja dann auch immer in einigen Diskussionen die eine Berufsgruppe gegen die andere Berufsgruppe verglichen, ne, also wer kann denn jetzt länger arbeiten? Das aber aus meiner Sicht ist das so nicht der korrekte Ansatz. Also wir müssen doch anders uns diesen Fragestellungen nähern, ja. Ein Mensch kann sicherlich, wenn er körperlich in der Lage ist, auch lange noch ein Dach decken. Das ist nicht per se nur eine Frage des Alters. Und wir hatten das ja auch schon in anderen Folgen immer mal wieder besprochen. Wenn es tatsächlich solche Situationen gibt, berufliche Situationen, die dazu beitragen, dass Menschen, man möge mir das verzeihen, aber ich kürze jetzt einfach ab, verschleißen, dann stimmt doch irgendetwas nicht mit der Gestaltung der Lebenswelt, in der wir uns ja aufhalten wollen und sollen, also der Arbeitswelt.
Was würdest du sagen, was ist aus deiner Sicht dann die Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt in diese Richtung kommen?
Gesundheit ist unteilbar und zuallererst ist jeder Mensch auch für sich selbst und seine eigene Gesundheit verantwortlich, ja? Was es bedeutet, gesund zu sein und was es bedeutet, sich gesund zu erhalten, das ist etwas, das also auch sehr früh schon vermittelt werden muss. Mhm. Also das hat was damit zu tun, welches Verständnis von Gesundheit mir vermittelt wird und wie ich eben auch damit groß werde. Also du merkst schon, es fängt schon ganz, ganz zeitig an. Ja, das hat was damit zu tun, Kompetenzen zu erwerben und zu erlernen.
Das Stichwort Wissen wäre wahrscheinlich an der Stelle Health Literacy.
Health Literacy, genau, das ist der richtige Begriff dafür, ja.
Und das Gesundheitskompetenz.
Gesundheitskompetenz. Und das ist etwas, das eben schon sehr, sehr früh vermittelt wird. Und die Diskussion haben wir auch mal parallel. Die hörst du auch immer wieder, ne? Wir müssen frühzeitiger anfangen in den Kindertageseinrichtungen. Das fängt auch in der Familie eigentlich schon an, ne? Denn wir sind ja nicht der Mensch heute nur in der Kita und morgen in der Schule und nachmittags zu Hause, sondern wir sind ja mit unserem Körper und unserem Geist immer überall, ja? So, und das ist der zweite Aspekt. Also der erste ist also sozusagen die Selbstwirksamkeit und die Selbstkompetenz oder Gesundheitskompetenz. Und der andere Teil ist der gesunden Lebensumwelt. Denn ich kann ja meine Kompetenzen nur dort auch umfassend anwenden, wo sie nicht auf Widerstände stoßen. Das heißt, auch mein Lebensumfeld muss so gestaltet sein, dass ich mit meinen Gesundheitskompetenzen dort gut andocken kann. Gesunde Lebenswelten. So, und ich sag's ja schon deshalb, weil bin immer noch nicht bei der Arbeitswelt angekommen, weil es eben frühzeitig losgeht und weil es alle Lebensumwelten ansieht. Ne? Und jetzt hast du ja ganz gezielt noch nach der Arbeitswelt gefragt. Ne? Hier verbringen wir ja etwa ein Fünftel unserer Lebenszeit im Betrieb, in der Arbeit. Und auch hier gilt, was für alle anderen Lebenswelten gilt. Ja, die Anforderungen müssen so gestaltet sein, dass ich mit meiner Leistungsfähigkeit, mit meinem individuellen Gesundheitszustand, und jetzt mache ich es schon ein bisschen größer, und mit meiner erworbenen Kompetenz gut durch diese Arbeitszeit komme. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eben jetzt die Gestaltungsseite. Für mich dann als Unternehmerin und als Unternehmer bedeutet das auch zu schauen, was brauchen denn meine Beschäftigten in ihren Lebensphasen, ja? Mhm. Und diese Lebensphasengerechtigkeit, so das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Merkmal, ein wichtiges Gestaltungsmerkmal. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass in den Unternehmen tatsächlich geschaut werden muss, wie können die Arbeitsbedingungen denn so gestaltet werden, dass älter werdende Beschäftigte möglichst lang im Job bleiben, denn, das wissen wir ja auch, die erworbene Kompetenz, die berufliche Kompetenz, die Erfahrung, die Erfahrungswerte, das, was also ältere Beschäftigte auch mitbringen, das ist ja ein großes Pfand, Da kommen wir Betriebsärztinnen und Betriebsärzte ins Spiel. Wir können natürlich die Unternehmen dahingehend beraten, ja, Strategien zu entwickeln, Arbeitsplätze so zu gestalten, dass die Beschäftigten möglichst lang in ihren Berufen bleiben wollen, wichtig, und können.
Und also Betriebsärztinnen und Betriebsärzte beraten ja nicht nur die Arbeitgeber, sondern die Beschäftigten auch, ja. Also beim Thema Gesundheitskompetenz ist da sicherlich auch das Gespräch mit meinem Betriebsarzt, mit meiner Betriebsärztin durchaus wertvoll.
Auf jeden Fall. Und du, Lukas, es würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, ne? Aber betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement, wir haben ja schon alle Instrumente. Ja, entscheidend ist, dass die auch wirken und dass sie eben auch lebensweltenübergreifend funktionieren. Also deshalb setzen wir uns ja für diese sektorenverbindende Prävention und Versorgung der Menschen im erwerbsfähigen Alter ein.
Sehr schön.